Herzlich willkommen zum Loyalty Espresso, dem Kurzformat des Loyalty Talk Podcasts. Der Loyalty Espresso liefert relevante Insights und Denkanstöße für alle, die sich mit CRM, Kundenbindung und Loyalität beschäftigen. Wie ein starker Espresso am Morgen. Kurz, intensiv und belebend. Genau so servieren wir die spannendsten Loyalty News aus der Dachwelt. Also, schnappt euch euren Kaffee und lasst uns in die Loyalty-Welt eintauchen.
Ja, der September macht ja vieles neu und das hat sich auch Edeka gedacht und hat sein Edeka Genuss Plus, also seine Loyalty-App, in der App abgeschaltet oder baut sie neu auf. Klar, wir wissen ja, Edeka ist mit Payback zusammengegangen, aber es ist ja immer noch die Strategie, dass man weiterhin eine zweite App oder seine eigene App, sage ich mal, im Leben oder live hatte in dem Sinne. Was habe ich davon, wenn ich jetzt auch noch neben der Payback-App, mit der ich dann Edeka-Punkte sammeln kann, aber auch noch die Edeka-App habe? Sind natürlich wieder Service-Elemente drin, sodass ich die Einkaufslisten sehen kann, die aktuellen Handzettel, digitalen Handzettel in dem Sinne. Und sie bieten aber auch dort an, dass ich noch eigene Coupons aktivieren kann, die dann aber überhaupt nichts im ersten Schritt mit Payback zu tun haben. Und was sie aber auch noch dabei anbieten, sind digitale Stempelkarten. Also sind andere Features, die sie mit reinbringen. Sie haben gestartet mit einem Brot-Sammelpass. Ja, Brot ist ein Lockmittel im Einkauf, hat eigentlich jeder jeden Tag auf seiner Einkaufsliste stehen. Da bekommst du dann ein gratis Brot, wenn du 10 Stück gekauft hast. Jetzt haben sie es gerade diese Woche noch verändert, dass es mit einem FMCG-Marke, diesmal war es ein Eishersteller gewesen, dass sie gesagt haben, okay, du hast einen Eispass, du musst 4 Eis Produkte kaufen von dieser Marke und hast dann die Chance, eine gratis Produkt da drin zu bekommen. Ist natürlich eine Herausforderung vom Ansatz her. Irgendwann halt auch Kundenverwirrung. Es gibt Kunden, die werden beides haben, aber dann halt wieder die Frage, wo greife ich zuerst auf? Auf der anderen Seite hast du dann die Payback-Verfechter, die sagen, okay, ich möchte nicht zu Payback, aber mit Edeka möchte ich trotzdem eine Verbindung haben und deswegen nutze ich die Edeka-App. Und wir sehen es ja auch im Payback-Universum, ob es jetzt ein DM, ein Globus oder auch ein Decathlon ist, die einen ähnlichen Ansatz fahren, weil über die eigene Händler-App bekomme ich natürlich meine eigene Datenhoheit. Aber es darf natürlich auch rechtlich gesehen oder vertragstechnisch gesehen kein Gegenprodukt zu Payback sein. Fand ich eine spannende News, aber auch keine überraschende in dem Sinne. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit und jetzt zum 1. September ist das ganze Thema Historie.
Ja, wenn du schon ein Stichwort gibst, eben der September oder der Herbst macht alles neu, hat sich auch Taco gedacht oder nicht nur gedacht, sondern auch umgesetzt. Die haben die Taco Friends App relaunched, die gab es schon, glaube ich, 3-4 Jahre lang und die haben die visuell zum einen überarbeitet, aber dann auch inhaltlich, erweitert, einen Online-Shop besser integriert und dann vor allem, sage ich mal, Loyalty-Features erweitert. Also man kann jetzt digitale Coupons direkt in der App aktivieren, die dann direkt auf der Kundenkarte hinterlegt werden und so beim Einkauf dann halt gezogen werden. Ich sage es mal, ist nichts Weltbewegendes, haben die ersten Retailer vor über 10 Jahren schon gemacht, ist mittlerweile, würde ich sagen, Commodity-Feature, aber jetzt doch auch Taco danach gezogen. Was sie auch noch versprechen, wie viele andere auch, ist, sage ich mal, personalisierte Coupons und exklusive Angebote. Was das dann am Ende immer heißt, wie stark personalisiert das ist oder eben nicht, wird sich dann noch weisen. Aber ich glaube, wenn man momentan 100 Loyalty-Programme im Retail anschaut, liest man bei 99 wahrscheinlich personalisierte Angebote. Und bei vielen von denen ist es wahrscheinlich in der Tat noch nicht wirklich personalisiert. Aber wir sind gespannt, was da noch kommen wird. Was ich aber noch spannend finde bei Taco Friends, ist ihre Sammelmechanik. Ich bin zwar nicht ganz draus gekommen, wann ich Punkte einlösen kann, was der Threshold ist, wie viele Punkte ich sammeln muss, aber bei Ihnen gibt es für einen Euro 100 Punkte. Also da komme ich sehr schnell auf sehr, sehr viele Punkte, auch wenn die vielleicht umgerechnet dann nicht so viel Euro wert sind, aber trotzdem ist das halt, wir wissen ja, große Zahlen wirken. Könnte ich mir schon noch vorstellen, dass das bei den Kunden gut ankommt im psychologischen Sinne, dass es halt, man sammelt für 50 Euro schon 5000 Punkte, das ist halt schon, ja, schon recht was man dann auf dem Konto hat, oder? Das fand ich da noch spannend. Sieht man immer öfter jetzt, dass so von der häufigen Regel 1 Euro gleich 1 Punkt abgewichen wird und da mehr Punkte pro Euro gegeben werden.
Eine andere News, die im September gestartet ist, kam von Rewe. Geht es ums Thema Datenschutz oder Datenprotection halt in dem Sinne. Rewe verschärft die Sicherheit. Das heißt, man kann nur noch mit einer Zwei-Faktor-Anmeldung in das Programm reinkommen. Also wenn man die App halt aufruft, ist natürlich geschuldet. Wir sind in der digitalen Welt, Cyberkriminalität, es wird immer stärker. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel logischerweise. Und man sucht natürlich, wie schafft man dort Lücken zu schließen. Und da ist ja 2FA im Endeffekt ein sehr generelles Tool, was man dafür halt einsetzt. Gibt auch aus Kundensicht, muss man sagen, natürlich ist es sehr sperrig. Also ich brauche dann noch auf einmal einen Code, den ich nochmal eingeben kann. Also wie lange es dauert, bis ich dann in die App reinkomme und die Usability starte. Aber wie ich schon gesagt hatte, es ist natürlich eine große Herausforderung und ein wichtiges Thema. Wir sehen es in Frankreich, Auchan, der Händler, der hatte innerhalb von einem Jahr, dieses Jahr in dem Sinne, zweimal ein Data-Leak gehabt. Und da können wir vorstellen, was das für ein Imageverlust, ein Schaden, aber auch was das für Kosten fürs Krisenmanagement hervorruft. Aber natürlich am schlimmsten, das fährdet Kundentreue, weil wenn meine Daten nicht sicher sind, dann bekomme ich natürlich Angst in dem Sinne. Und viele Programme sind halt jetzt digital only und das erhöht logischerweise die Angriffsfläche. Fand ich spannende News, dass man einfach oder aus Loyalty-Sicht sagt, okay, das Thema muss natürlich separat, aber auch sehr stark betrachtet werden beim Aufbau und auch während des Betriebes des Programmes.
Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber die Loyalty Academy oder Wise Marketer publiziert da immer wieder mal Zahlen zum weltweiten Loyalty Fraud. Das sind ja riesige Summen, oder? Und insbesondere halt ein Lebensmittel-Einzelhändler, wo halt sehr viel Punktevolumen geht. Ergo am Schluss halt auch viel Punkte auf den Konten der Kunden liegen, was ja dann am Ende bares Geld ist bei den meisten. Das kann dann schon, sag ich mal, wirklich ins Portemonnaie, in die Brieftasche gehen. Und da muss man eigentlich heute als Händler oder als Loyalty-Programmbetreiber generell halt Sicherheitsmaßnahmen treffen, auch wenn es, wie du gesagt hast, halt die UX für die Kunden verschlechtert. Aber am Ende ist ja auch eine Frage, auch wie kommuniziere ich den Kunden, weil am Ende ist es zum Vorteil des Kunden. Wenn die Daten sicherer sind, wenn die Punkte sicherer sind, die Coupons, die Vouchers, ist ja auch im Sinne des Kunden am Ende. Oder von dem her ist auch wichtig, dass man das richtig kommuniziert, warum man es macht. Und ja, dann verstehen es die meisten Kunden ja auch.
Oder? Michael, das führt mich zum zweiten Thema. In der vorgangenen Woche war es gewesen, gab es eine Dokumentation vom ZDF, Wieso Deals hieß die Sendung. Und da ging es einfach wiederum um Loyalty-Programme, wo einfach gesagt wurde, Loyalty-Programme bringen nur den Unternehmen was. Die Kunden haben eigentlich gar nichts davon. Das Einzige, was sie machen, sie zahlen mit ihren Daten. Und da sind wir genau bei dem Punkt Transparenz. Ich glaube, es ist wirklich immer mehr an der Zeit, dass Loyalty-Programme auch ganz klare Aufklärungen machen. Was machen wir eigentlich mit den Daten, die du bei mir hinterlässt, lieber Kunde? Und dort in den Angriff oder eher gesagt in die Offensive halt geht, um einfach auch aufzuzeigen, pass auf, das ist der Hintergrund, warum wir diese und diese Daten sammeln. Deswegen hast du den und anderen Benefit, den du da draus bekommst. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein USP oder ein Differenzierungsmerkmal, den man setzen kann, wenn man transparent umgeht und sagt, ja, es ist klar, dass hier ein Datenaustausch ist, Value for Money sozusagen. Aber wir zeigen dir auch auf, wie es passiert. Und ich glaube, dann ist es auch für den Shopper oder für den User besser verständlich und wehrt auch diese Angriffsfläche ab, wie es dann halt in der Presse der ein oder andere, sage ich mal, in die falsche Richtung diese Themen treiben mag. Und Datenschutz per se in Deutschland, wissen wir ja, ist sehr, sehr streng und auch sehr, sehr stark im Fokus von den Konsumenten, was alles auch zu Recht ist in dem Sinne. Aber durch Transparenz, glaube ich, wird das Ganze einfach eine Förderung halt auch noch liefern.
Ja, sehe ich wie du, oder? Und es ist ja nicht nur Deutschland, es ist auch in der Schweiz. Wir haben zwar ein bisschen länger gebraucht für ein neues Datenschutzgesetz, aber haben mittlerweile auch in der Schweiz eines in Betrieb. Aber es ist ja nicht nur eben im Sinne des Gesetzes, sondern am Ende, wie du sagst, Transparenz gegenüber dem Kunden ist ja auch ein Trust-Faktor. Genau. Und vor allem, was ich auch noch ergänzen würde, was ich noch spannend oder wichtig finde in dem Kontext, ist auch, dass am Ende, wenn ich den Kunden sage, warum ich ihre Daten brauche, Also keine Ahnung, einfaches Beispiel, warum brauche ich ein Geburtsdatum, genau. Weil du bekommst was dafür oder so, oder warum brauche ich dein Haustier oder keine Ahnung, ist der Kunde oder die Kundin halt auch eher bereit, dir die Daten zu geben, wie wenn du halt einfach ein Riesenformular abfrägst und der Kunde keine Ahnung hat, warum oder warum er dir jetzt da ganz, ganz viele Daten gibt. Ja.
Genau. Das passt halt auch zu dieser Personalisierung. Auf der einen Seite wird es ja immer gefordert, Personalisierung, relevanter Content. Für den einen oder anderen User kommt es dann aber auch so vor, ein bisschen spooky. Woher wissen die, was ich gestern gekauft habe? Warum bieten sie es mir nochmal an? Wenn du dort aber in der frühen Phase ihn aufklärst und sagst, wir wissen, was du gekauft hast, deswegen kannst du solche relevanten Angebote bekommen, glaube ich, nimmt es der Kunde viel besser an und ist nicht überrascht oder findet es ein bisschen skurril, dass das Unternehmen so viel eigentlich über einen weiß. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema Transparenz da drin ein Wettbewerbsvorteil sein kann.
Ja, und wenn wir beim Thema Daten haben auch einen Wert oder die Kunden geben etwas, sind, was ich noch spannend finde, was ich kürzlich gelesen habe, ist in Brasilien läuft aktuell ein Pilotprojekt, das heißt D-Wallet, also nehmen wir an Digital Wallet. Das ist der Staat mit drin, mit Privaten zusammen. Und da geht es eigentlich darum, dass man einen Marktplatz für Daten schafft. Also die Konsumenten können da Daten freigeben, hochladen. Also keine Ahnung, wie groß ist mein Haushalt, was ist mein Haushaltseinkommen, Kassenbons von irgendwelchen Einkäufen oder so. Und können die Daten gezielt freigeben und bekommen Geld dafür, wenn sie jemand nutzt. Also wirklich ein Marktplatz für Daten, aber halt nicht von einem Unternehmen, sondern halt von mehreren Unternehmen, respektive Staaten auch mit involviert. Ist noch ganz spannend, wie sich das entwickeln kann, oder? Auch gerade, was heißt das für, wenn das Schule macht, was heißt das für Loyalty-Programme? Auf der anderen Seite gab es in der Schweiz gab's auch sowas Ähnliches. Die haben Bits About Me, hat das Projekt oder die Firma geheißen, waren auch mal zu Gast im Podcast hier vor schon längerer Zeit, 3 Jahre oder so. Die gibt es leider mittlerweile nicht mehr, letztes Jahr eingestellt, weil die Nutzung beiderseits Unternehmen und Kunden da, glaube ich, nicht so war, wie es hätte sein sollen. Also kam irgendwie nicht zum Fliegen. Aber vielleicht waren sie ja noch zu früh, wer weiß. Also gerade wenn natürlich dann ein Staat dahinter steckt und das noch fördert, ist auch der Trust da, sowas, dass die Kunden ihre Daten preisgeben. Also von dem her sicher sehr spannend, da weiter dran zu bleiben und das zu beobachten.
Ja. Ja, und die Kooperation Payback und Sparkasse, die nimmt ja deutlich Fahrt auf. Seit einer Woche sehe ich im Fernsehen fast nur noch den neuen Werbespot von der Kooperation. Und sie haben es ja mit einer spannenden Kampagne deutschlandweit verknüpft. Das heißt, jeden Tag werden 1 Million Payback-Punkte vergeben für denjenigen, der seine Payback-Karte mit der Sparkassenkarte verbindet. Und warum wird es jetzt zeitlich genauso eingesteuert? Weil Payback auch genannt hat, dass es ab Oktober viele nationale Partner geben wird, die Kampagnen und Angebote in dieser Kooperation halt liefern werden. Macht natürlich zeitlich kompletter Sinn. Und damit sieht man, das Thema nimmt jetzt wirklich großen Fahrt auf. Und wir hatten es ja auch schon in dem einen oder anderen Loyalty-Podcast besprochen, was das für eine Chance und was das für eine Bedeutung hat, weil da kommen ja schon zwei große Leuchttürme, die sich jetzt, sage ich mal, verbinden. Und einfach spannend auch wieder zu sehen, wie präsent das Ganze im Medien oder sprich auch im Fernsehwerbung gerade ist.
Das war der Loyalty Espresso. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder YouTube oder unter loyaltytalk.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talks.